We finally got a clue to where Billy is. So close.
Close isn't good enough, though, is it?
It's something. It's a start. Start beating them.
Mark Oster has agreed to take you in. So, if we could talk again tomorrow...
You're keeping me here?
For your own safety. We want to look after you.
Why? I need to find my friend Roger. I don't know who you are. And as fun as it may seem to stay prisoner again...
You may not know us, but we know you, Lyra. And have done. Since you were a baby.
You are not our prisoner, Lyra, but you have always been important to us. But you are special on your own account.
Why?
Frustrating as it may seem, that's not a question for me to answer. I can't ask you to trust us, Lyra. I can only hope we'll earn your trust.
There, lesson one learned already. You'll be Egyptian woman yet.
Is that what I'm gonna be? Egyptian woman?
You'll be whatever you want to be. Be your path. That's your choice. And yours alone.
I think I'll settle as a mole.
Oh. A mole, is it?
Yes, so you can burrow underground and stay safe from all you grown-ups.
Very sensible, but not so good on the water, huh? Nowhere to burrow.
Kompott Nummer 770, Bestandsfassungsbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 770. Kompott, den ich am heutigen entgegen DVD-Vorhersage nicht regnerischen, aber grauen Freitag, dem 24. Juli 2020, Tag 206, KW30, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der ersten Staffel von Tag mit Hilfe. It's a start. Looking after Lyra, Lyra Special. You'll be what you want to be. Settle as a mole. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile. Bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, einem Teil, wo ich aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politiknachrichtenblöcken, nur echt mit solchen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 16 Grad, sunniger, ist grau. Cool Greetings. Die 16 Grad kommen wir leider wie 16. Wind macht 4 km/h aus dem Nord. Wir haben eine Visibility von 16, ja, oder 16,1 Kilometern. Der bei Weather Pro haben wir Stand 6 Uhr 16 Grad. Es wäre Overcast, es feels like 17, Taupunkt 12, Humidität 79%, 1008 sagt der Druck, 1002 sagt das Gerät. Ist also gerade mal gesunken. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h. Und Regenradar beguck. Der hellgrüne Regen wäre eigentlich weg. Boah. Nachdem ich vom hellgrünen Regen jetzt mitgekriegt habe, ist mir das auch recht. So, kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Da geht es mit Vire früh los, weil er stellt sich raus. Virecard-Skandal. Scholz seit 2019 über Verdacht informiert. Na, die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage. Seit wann wussten eigentlich Vertreter der Regierung, dass bei Wirecard der begründete Verdacht im Raum steht, dass sie die Bilanzbetrug betrieben haben könnten? Nun, das Finanzministerium wurde laut einem Sachstandsbericht offenbar bereits im Februar 2019 darüber informiert, dass die BaFin dem Verdacht der Manipulation bei Wirecard nachgehe. Abgeordnete fordern nun Aufklärung. Frage ich mir dabei aufdrängt, war das bevor oder nachdem die BaFin beliebte Journalisten, die diesen Verdacht journalistisch publizierten, zu verklagen? Also, weil dass die BaFin gegen Wirecard vorgegangen wäre, wäre eine Behauptung, die dann erstmal noch mit irgendwas zu belegen wäre. Dass sie gegen Journalisten vorgegangen sind, ist bekannt. Also, Bundesfinanzminister Scholz weiß bereits seit anderthalb Jahren von einem Verdacht der Finanzaufsicht der BaFin gegen den DAX-Konzern Wirecard. Geht aus einem Sachstandsbericht des Finanzministeriums an die Vorsitzende des Finanzausschusses hervor, der einer Nachrichtenagentur vorläge. Genau, und zwar Scholz sei am 19. Februar 2019 darüber unterrichtet worden, dass die BaFin den Fall Viralkarte wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation untersuche. Es wurde darauf hingewiesen, dass die BaFin in alle Richtungen untersuche. Insbesondere indem sie erstmal die Journalistin in den Kaffee scheißt. Was ja da schon die Frage auf so, ey, Moment, was? Na, also, ja, man kann also durchaus die begründete Frage in den Raum stellen. Okay, also das Finanzministerium wurde am 19. Februar 2019 informiert und danach geschah dann da was? Geschah da was? Na, also, ja. Dann Söder-Scheuer. Das ist eine Meldung von Sonntag, 19 Uhr. Bumsgeldkatalog. CSU-Chef Söder kritisiert Mautminister den Bescheuerten. Der CSU-verblubbernde Söder hat sich verärgert über die Panne von Bundesminister für beschissene Scheiße bescheuert, ebenfalls CSU, bei der neuen Straßenverkehrsordnung gezeigt. Im ZDF sprach der bavarische Ministerpräsident von einem, Zitat, sehr ärgerlichen Vorgang, Zitat Ende, der aufgearbeitet werden müsse. Es sei wichtig, dass Bescheuerte die Möglichkeit nutze, bisherige Versäumnisse aufzuklären. Naja, also ich meine, der technisch simpelste Weg, eine korrekte Zitation herzustellen, ist, man nimmt den bestehenden Text, man fügt das fehlende, den fehlenden Paragraphen in der Ecke der einzubeziehenden gesetzlichen Grundlagen hinzu und man publiziert den Text dann als neuen Text. Stelle ich mir jetzt naiv vor, also ich weiß nicht, wie lange das Verfahren zum Inkraftsetzen von sowas dauert, aber die Textänderung selber ist länger, als die Debatte jetzt schon gelaufen ist. Also, weil wenn man für die Textänderung mehr als 5 Minuten benötigt, ist man sehr langsam. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, an welcher Stelle man was ändern muss. Na, also, haben die keine Juristen in dem Ministerium? Wollen die jetzt irgendwo eine teure Anwaltskanzlei kaufen, die ihnen das macht? Na, also, dem Söder ist aufgefallen, dass der Herr bescheuert mal wieder als, guck mal, die von der CSU sind sogar zu blöd, das Mautministerium zu besetzen. Tun das aber jetzt schon seit mindestens 3 Regierungen. Na, also weil Ramsauer, Doofbrindt, bescheuert, alle CSU, alle offensichtlich inkompetent. Der bescheuert schafft es nur, das Öffentliche in die Öffentlichkeit zu halten. Na, also ja. So, dann Scheuer-Mails. Seine Meldung von Montag nach Mittag. Mautvorwürfe gegen bescheuert. Privates E-Mail-Konto genutzt. Im Streit über die geplatzte PKW-Maut wirft die Opposition Mautminister Andreas dem Bescheuerten, PADR, vor, er habe sich über ein privates E-Mail-Konto dazu kommuniziert. Anlass ist eine E-Mail vom 31. Dezember 2018, über die eine Zeitung berichtet haben wollte. Der frühere Staatssekretär im Mautministerium Gerhard Schulz bedankt sich darin für ein Papier und schreibt, ich schicke es direkt Min auf seine private E-Mail. Dabei dürfte Min für Minister stehen. Wenn jetzt also irgendwelche Untergebenen vom Bescheuerten sagen, ja, hier diese dienstlichen Sachen, die schicke ich dem privat, legt das die Vermutung nahe, dass erstens die über seine privaten Mailadressen Kenntnis haben und zweitens, dass das nicht unüblich ist, da Sachen hinzuschicken. So, das ist sehr wohl unüblich, weil irgendwelche privaten Accounts nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen unterliegen und irgendwelche privaten Accounts natürlich nicht abgebeckt werden. Das ist zur Frage, warum der Bescheuerte darauf besteht, dass man nicht nachguckt, was er so für E-Mails hat, weil da ganz schnell rauskommt, dass der Herr bescheuert, nämlich auch von irgendwelchen nicht dienstlichen Accounts dienstliche Geschäftigkeiten nachgeht, dabei gegebenenfalls vorhandene Regeln bricht, weil, oh Wunder, oh Überraschung, der Herr bescheuert ist ein rechtsfreier Raum. Also, ja gut, der Überraschungsfaktor bei der Meldung ist sehr überschaubar. Stusshofer, nach Krawallen in Frankfurt, Klammer auf meinen, Klammer zu. Bundesdrinnenminister Seehörster fordert eine Studie über Gewalt gegen Polizisten. Nein, braucht es nicht, Herr Seehörster. Gewalt gegen Polizisten findet nicht statt, weil sie ist verboten. Na, ausgerechnet dieselbe Hackfresse, die in der Öffentlichkeit rumkackt man müsse gar nicht untersuchen, wie gewalttätig Polizisten vorgehen, weil Gewalt sei, beziehungsweise wie rassistisch Polizisten vorgehen, weil das sei ja verboten. Das fände ja nicht statt. Verlangt, dass jetzt aber mal untersucht wird, weil in Frankfurt gab es am letzten Wochenende irgendwas an Gewalttätigkeiten, wo die Polizei vermelden ließ, dass die gigantische Anzahl von 5 Polizisten irgendeine gesundheitliche Einschränkung gehabt hätten. Dabei aber nicht vermeldete, wie viele der 5 Polizisten, die eine gesundheitliche Einschränkung vermeldeten, eine gesundheitliche Einschränkung der Kategorie, da guckt noch nicht mal mehr ein Arzt drauf, weil sie haben nichts. Gehen sie weg. Die richtige Antwort ist, weil eine Hautrötung oder ähnliches ja nichts ist. Oder die Polizei es auch glatt versäumt hat zu erwähnen, wie viele von den 5 Polizisten ihre Verletzungen durch Polizisten herbeigeführt bekamen. Zum Beispiel, indem Polizisten einfach mal völlig hirnlos auf alles draufprügelten, was ihnen unter den Schlagstock kam. Oder verbotene chemische Kampfstoffe einsetzten, die dabei auch von Polizisten inhaliert wurden. Na, und jetzt kommt der Seehörser tatsächlich aus dem Gebüsch und verlangt, es müsse aber jetzt eine Studie geben, wie schlimm die armen Bullen doch litten. Nein, muss es nicht, Herr Seehörster. Wir hatten Sie letzte Woche im Podcast mit der Meldung, Sie wollten keine Studie über Rassismus in der Polizei, weil das sei ja verboten. Von daher hat es auch keine Studie über Gewalt gegen Polizisten zu geben, weil das ist ja verboten. Na, schlicht und ergreifend. Also der Seehörster, der kann wirklich weg. Dringend. Und so, dann gab es einen EU-Gipfelwipfel, der, ich meine, irgendwie am Samstag angefangen hat und dann bis Dienstag gebraucht hat, bis er sowas Ähnliches wie ein Ergebnis brachte. Weil der Gipfelwipfel, den gab es, weil langfristiger Finanzplan, der 7-jährige Finanzplan, musste ja nur noch geklärt werden. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, irgendwie richtig große Sachen klären zu wollen, naja, also wie man denn jetzt mit Corona umgeht und ob da nicht irgendwie es Länder gibt, die da jetzt eine größere Summe Geld bekommen könnten, das sollte man bei der Gelegenheit gleich mitklären, weil wenn es eh schon um Geld geht. Und da haben die dann so 4 fucking Tage mehr oder weniger intensiv aufeinander gehockt, die Kackebratzen von der Politik, sich alle gegebenenfalls gegenseitig infiziert und treffen jetzt hoffentlich niemand anderen. Die sind alle wieder zurückgereist und husten jetzt in ihren Büros da Leute voll. Nee, geht ja gar nicht. Aber in die Quarantäne und zwar für 4 Jahre. Mindestens. So, und ja, also da ist jetzt dann also eine angebliche Einigung rausgekommen. Zusammen umfasst das Päckchen 1,8 Billionen Euro. Davon 1.074 Milliarden Euro für den nächsten 7-jährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm, von denen allerdings irgendwie ein größerer Teil als vorher geplant Kredite sein soll, anstatt dass es einfach Geld ist, Punkt, da Geld nimm. Da Geld nimm, gib aus, sorg dafür, dass deine Wirtschaft wieder auf die Füße kommt. So, also ich meine, hierzulande haben wir das klitzewinzige Problem, dass größere Teile der Wirtschaft auf Exporten basieren und die hiesige Regierung da schlicht und ergreifend nichts tun kann, dass die wieder stattfinden, weil andere Länder kauft gefälligst unseren Scheiß. Ausrufezeichen. Aber lasst euch nicht dabei erwischen, dass wir so viel exportieren, weil sonst müssen wir protestierend die Hände heben. Die anderen Länder, die kaufen ja so viel Scheiße von uns. Na? Also ich meine, den sogenannten Pleitegriechen ist mal vorgeworfen worden, dass sie ja so viel importieren von uns. Na, also die. So, und da gab es also da irgendwie so eine Einigung. So, ja, keine Ahnung. Ob da irgendwas Sinnvolles drin ist, habe ich jetzt noch keine schicke Berichterstattung zu gesehen. Allerdings hat das EU-Parlament sich schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, also so, das da werden sie jetzt nicht sofort abnicken. Ja, Ursula. Wenn du erwartet hast, dass das Parlament das jetzt abnickt, das tut mich gar nicht, sorry, da bin ich ja nämlich gerade mit gescheitert. So, dann Waffportprüf. Das ist eine Meldung von Dienstag im Bundestag. Prüfung von Kriegswaffenexporten. Die Bundesregierung hatte bei einem Exportunternehmen im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung die Unzuverlässigkeit festgestellt, geht aus der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Generell seien die betroffenen Unternehmen aufgefordert, Zweifel an ihrer Unzuverlässigkeit durch Nachweis geeigneter personeller und organisatorischer Maßnahmen zu widerlegen. Während der Verfahren seien keine Ausfuhren ausgesetzt worden, sondern alle Anträge risikobasiert und einzelfallbezogen geprüft worden. Spoiler, wenn ihr schon nicht sagt, es ist genehmigt worden, dann ist es genehmigt worden. Er wollte nur nicht zugeben, dass Unternehmen, denen ihr gerade vorwerft, sie seien unzuverlässig, Waffen exportieren. Na, aber das ist, was er ja tut.
It is 640.
Hier liegen auch immer noch Steinchen rum. Allerdings am anderen Ende sind die zumindest letzte Woche nicht akut mehr geworden. Ja. So, dann EU-Teils. EU-Gipfel, darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt. Bla 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 bla. Das Corona-Hilfspaket. Die ursprünglich geplante Summe von 750 Milliarden Euro Hilfsgelder für die am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten bleibt bestehen. Allerdings gab es eine Verschiebung zugunsten von Krediten. Die sollen nun ein Volumen von 360 statt 250 Milliarden Euro haben. Die Zuschüsse sinken von ehemals anvisierten 500 auf 390 Milliarden Euro. Insbesondere Finnland und die sogenannten frugalen Vier, die am Ende fünf waren. Die Fickgallen 4, die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark haben auf einer Absenkung der Zuschüsse bestanden. Weil, ich meine, wenn du dafür sorgst, dass ganz doll viel davon nur noch als Kredit existiert, sorgst du dafür, dass Länder kein gesteigertes Interesse daran haben, das Geld haben zu wollen, weil sie ja ihren Kreditstand erhöhen, daraufhin dann dazu gezwungen werden, sie hätten gefälligst zu sparen, koste es, was es wolle. So sparen macht übrigens Staaten kaputt. Das wiederum könnte man auch wissen.
Was miept der denn hier? Hör auf zu miepen.
So, ne, also zu verlangen, das hat aber alles nur noch als Kredit zu existieren, sorgt halt dafür, dass diejenigen Länder, die sowieso schon keine Wirtschaft vorher hatten oder keine gigantische Wirtschaft vorher hatten, dass die halt ihre Wirtschaft weiter kaputt machen müssen. So, ja, da brauchen sie das Geld gar nicht erst nehmen. So, genau das tun die Länder dann nämlich auch. Warum sollten sie Geld nehmen, wenn sie dann, nachdem sie das Geld nehmen, gezwungen werden, ihre Wirtschaft zu zerstören? Na, da haben die überhaupt kein Interesse dran. So, und die Fickgalen 4 sind also zu doof zu begreifen, dass sie gerade die Erwürgung von Europa verlangen. Also ich meine, dass es ein einheitliches Europa gäbe, was irgendwie gemeinsam irgendetwas tun würde, erscheint mir nach dem Gipfel da auch reichlich fernliegend. Die Anleihen der EU werden bis 2058 laufen. Rückzahlung soll vor 2027 beginnen und aus dem EU-Haushalt geleistet werden. EU-Einnahmen durch neue Steuern. Und zwar sollen ab Anfang 2021 eine Plastiksteuer auf nicht recycelbares Plastik erhoben werden. Ebenfalls geplant, aber noch nicht beschlossen, sind eine digitale und eine CO2-Grenzsteuer. Die sollen spätestens 2023 eingeführt werden. Außerdem soll es Flug- und Schiffverkehr in Emissionshandel einbeziehen und eine Finanztransaktionssteuer, die nicht kommen wird. Finanzrahmen bis 2027, da gibt es Einschnitte bei Forschung für Gesundheit, Migration und Einschränkungen bei den Finanzen für Gesundheit, Migration und Forschung. Unter anderem auch eingeschränkt wird die Untersuchung, wie schlimm ist eigentlich unsere Klimakatastrophe, der CO2-Export in die Atmosphäre. Weil wenn wir nicht hingucken, findet das alles nicht mehr statt. So, oder anders ausgedrückt, die EU hat es gerade geschafft, die Klimakatastrophe zu verschlimmern, indem sie sich ins eigene Knie schoss. Und dann gibt es auch noch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Und das, was da jetzt drinne steht, das finden sogar Polen und Ungarn geil, woran man erkennen kann, dass es also ein zahnloses Stück Papier ist. Weil also wenn Ungarn und Polen, denen man begründet vorwerfen kann, dass ihre Rechtsstaatlichkeit nicht vollständig vorhanden ist, das, was da jetzt steht, geil finden, dann weiß man, okay, es ist wertlos, kann weg. So, next. Virekanz. Stellt sich raus, das Kanzleramt hat im August 2019 Informationen zu Wirecard bekommen. Das Bundesfinanzministerium hat einem Mediengerücht zufolge erklärt, das Kanzleramt vor einer China-Reise von Kanzlerin Angela Merkel zum Fall Wirecard informiert zu haben. Und zwar am 23. August 2019. Nachdem das Bundesministerium für Finanzen bereits seit 19. Februar informiert war, fühlten sie sich nicht bemüßigt, diese Information irgendwohin weiterzugeben. Woraufhin dann Frau Werbekanzlerin als Werbemittel für Virecard auch in China noch unterwegs war. Die im Übrigen öffentlich bekannten Vorwürfe gegen das Unternehmen. Ja, wenn die doch so öffentlich bekannt waren. Virecard 2. Kanzleramt hatte mehrfach Kontakte zu Virecard. Und zwar seit Ende 2018 mehrfach. Dabei spielt dann auch der ehemalige Beauftragte für die Nachrichtendienste des Bundes Klaus-Dieter Fritsche sowie die bereits bekannten Ex-Kriegsminister Karl Theodor Wilhelm zu Guttenplack eine Rolle, wie ein Bundesregierungslautsprecher am Mittwoch auf Anfrage der Kinderfressagentur mitteilte. Moment, was hat denn der Fritsche da zu suchen? Kann mal irgendwer erklären, was der Fritsche da zu suchen hat? Weil es springt mich nicht an. So, dann Mautinister. Der bescheuert ist auf eine Idee gekommen, wie er von seiner Inkompetenz ablenken kann, indem er eine größere Inkompetenz zeigt. Er verlangt jetzt nämlich eine EU-weite Pkw-Maut. Ja gut, der kann man zumindest nicht vorwerfen, dass sie diskriminiere. Wobei, vorwerfen kann man es ja. Morning Golden ONs übrigens. Vorwerfen kann man es ja, aber also es ist zumindest nicht dieselbe Diskriminierung wie die sogenannte Rausländermaut. Okay. Ja, und das soll dann im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft stattfinden, weil welcher Vollidiot hat den in der Nähe von Verantwortung gelassen? So, dann in Sachen Amthor gibt es Neues. Täufer hatte es hier in der Nacht zu Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht nämlich in Fips Amthors Lobbyarbeit keine Hinweise auf Bestechung, stellt das Verfahren gegen ihn ohne Ermittlungen ein. Wo kämen wir da auch hin, wenn wir das verfolgen würden, wenn Politiker Geld von Firmen kriegen und dann deren Position vertreten statt die ihrer Wähler? Einerseits, andererseits fehlt in Deutschland halt ein Korruptionsrecht für Politiker. Wenn du als andere Person dich so verhieltest, wie es Politiker regelmäßig tun, dann hättest du ein Problem. Gegebenenfalls sogar ein strafrechtliches Problem. Wenn du allerdings als Politiker dich kaufen lässt und dann als korruptes Arschloch unterwegs bist, ist das völlig in Ordnung, weil Politiker sind nur mehr korrupte Arschlöcher. So, dass es eben schlicht und ergreifend kein Korruption ist verboten Gesetz gibt für Politiker, weil Politiker müssten es ja erst beschließen. Warum sollten die sich selber ihre Möglichkeiten nehmen, korrupte Scheiße zu tun? Also hier ist mehr das Problem, dass es eben kein Gesetz gibt. Als die Tatsache, dass da die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt. So, Heilaber. Mindestlohn, Sklavenminister heillos für Erhöhung auf 12 Euro. Gucke ich mal an und sage, okay, Forderungen aus der SPD zur Erhöhung des Mindestlohns. Die kommen immer dann, wenn sie sich total sicher sind, dass es keine Chance gibt, dass den Forderungen nachgekommen werden muss. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Deswegen läuft das bei mir unter, oh guck mal, der Heil hat realisiert, dass er jetzt die Forderung aufstellen kann, ohne dass sie umgesetzt werden muss. Mit neuen Vorgaben für die Mindestlohnkommission will Bundessklavenminister Heil eine Erhöhung der Lohnuntergrenze auf 12 Euro erreichen. Er wird entsprechende Vorschläge machen, sagte der selbe Politiker der Kinderfressagentur. Zuletzt hatte die Kommission eine Anhebung von 9,35 Euro auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde bis zum Jahr 2022 empfohlen. Ja. So, dann hat Frau Knarrenkrampf eine Freiwillige für den sogenannten Heimatschubs geworben. Dazu fällt mir ein, also ich nenne ja das Homefront-Ministerium in den USA nicht versehentlich Heimatfront-Ministerium, weil der historisch übermittelte Begriff war Heimatfront, nicht Schutz. Ja, mal ganz davon abgesehen, ja, also wenn wir es Heimatschutz nennen, dann wird niemand auf die Idee kommen, da irgendetwas Rechtes mit tun zu wollen. Schon gar nicht der sogenannte Thüringer Heimatschutz, dem ja der Verfassungsagent Thilo Brandt angehörte, der gleichzeitig auch noch die NSU finanzierte. Aber natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass vielleicht der Verfassungsschutz am Ende die NSU gefördert haben könnte. Kommen Sie denn auf diese abwegige Idee? Na, und dann ist auch so gedrückt, ja, also jetzt nennt Knarrenkrampf ist Heimatschutz. Ja, geile Idee. Es wird übrigens nichts bringen. So, und der Masktrag. Die Regierung beauftragte Ernst und Jo-Ung für Beschaffung von Schutzmasken. Ernst und Jo-Ung, die Verratungsfirma, die sich jetzt nur noch E und Y nennt, ist übrigens ein Unternehmen, dessen neuer Name mir zuerst auffiel im Kontext mit Viracard. Gut, jetzt kannst du argumentieren, ja, aber die sollten ja nur die Aufträge organisieren. Auf der anderen Seite fängt die ganze Geschichte halt an, unangenehm zu riechen. So, apropos unangenehm riechen, kommen wir bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es erstmal das Wire-Ständnis aus der Nacht zum letzten Freitag. Wirecard-Skandal, Schlüsselfigur liegt nämlich ein Geständnis ab. Und zwar der wegen Betrugsverdacht inhaftierte Ex-Chef der Virecard-Tochter Kartesystems Midler E-Arst habe gegenüber der Staatsanwaltschaft München eine Tatbeteiligung eingeräumt, berichtete eine Nachrichtenagentur in der Berufung auf den Anwalt des Verdächtigen. So, also es gibt ja immerhin schon ein erstes Geständnis. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mehr als ein Anfang ist es allerdings in der Tat noch nicht. Zeit für die Pause-Taste. So, Viresap, Träufer vom vergangenen Freitag. Aktuelles Wirecard-Highlight. Wirecard hat anscheinend in ihrer Pressemitteilung Partnerschaften erfunden. Im Falle von SAP habe Wirecard etwa im Februar verkündet, dass man nun offizieller Entwicklungspartner des Softwarekonzerns sei. Wirecard hat eine Partnerschaft mit SAP bekannt gemacht, die von uns nie unterzeichnet wurde und wir haben auch nie der Publikation einer Pressemitteilung zugestimmt, zitiert das Wallstreet-Journal einen Sprecher von SAP dazu. Wenn ihr dachtet, das war schon die Punchline, dann bleibt mal kurz sitzen. Eine Richtigstellung hatte SAP demnach aber auch nicht verlangt. Wait, what? Da sieht man dann mal schön, wie viel von den Business as usual da draußen einfach nur Blender sind, die sich im Kreis blenden. Dann Wirebörse. Die deutsche Börse, der ist jetzt aufgefallen, dass Wirecard als insolventes Unternehmen noch im DAX bleibt, weil die Regeln halt nicht vorsehen, dass insolvente Unternehmen zeitnah aus dem DAX entfernt werden. Wenn du damit jetzt also einen Penny-Stock hast, der noch im DAX gehandelt werden darf, was ja nun einigermaßen offensichtlich, also das ist nicht eines der größten Unternehmen, nicht mehr auf jeden Fall. So, und da wollen sie jetzt also dann die Regeln mal ändern, um eben pleite Unternehmen zeitnäher aus dem DAX entfernen zu können. Karhof weniger. Genau, Freitag, Vormittag. Karhof Kaufstadt verkündete das nochmal. Was war's? Weitere Handvoll Standorte nicht geschlossen werden, darunter eben Alstertal. So, sage ich, okay. Also Alstertal bleibt der Galeria-Standort stehen, aber das Ding beim Hauptbahnhof ist dann nicht auf einer Liste von Standorten, die nicht geschlossen wird. Und da gab es dann auch noch irgendwie eine Wortmeldung von irgendwem, so ja, man solle sich jetzt nicht Hoffnungen machen, dass Standorte, die jetzt noch nicht genannt worden wären, jetzt aber dann nochmal nachkommen könnten. Auf der anderen Seite, ja, es ist wohl so, dass auch den Immobilienbesitzern klar ist, wenn sie zu hohe Mieten verlangen, dann kriegen sie halt gar nichts, weil die Standorte werden geschlossen, dann gibt es keine Mieter mehr. Und Nachmieter für die Standorte zu finden, könnte halt unter Umständen auch schon reichlich schwierig sein. Von daher, ja. Na, also, ja, wie gesagt, AEZ darf dann noch bestehen bleiben. Der Galeria. Mobilstraf. Unerwünschte Anrufer, Bußgeld gegen Mobilcom. Und zwar 145.000 Euro. Ist das Bußgeld groß? Baustand? Hier vorne die Drinnenwand. Basteln sie noch? Hinten von der Decke, sagen wir mal so, letzten Samstag habe ich es mir aus der Nähe angeguckt, sah es aus wie, die haben da halt die Platten draufgelegt, wo sie dann die Metall Ecken drüber packen, um dann da eben das Beton reinzukippen. Aber noch keine Decke. Auf den Platten können sie allerdings schon laufen. Deswegen sieht es von weit genug weg aus, wie da ist aber schon eine Decke drin. Nee, ist sie nicht unbedingt. Plus hier hinten um die Ecke sind die ersten Bilder, wie es hinterher aussehen, zu sehen. Womit klar ist, hier beim Penny kommt ein einzelnes Gebäude hin. In der Mitte. Das könnte in der Tat, und das, wo nur Säulen sind, könnte in der Tat die berühmte Tiefgarage irgendwann werden. Deswegen macht das Ganze nämlich kein konsistentes Bild. Und ja, auf der anderen Seite beim früheren Parkplatz vom Edeka, da kommt auch nochmal größerer Gebäudekomplex hin. Da haben sie aber noch nicht mal angefangen. Das ist da, da wohnt jetzt gerade ein größerer Sandhaufen. Von daher, ja. Also ja, mit dem Schildchen, mit dem Plan, wie es aussehen soll, hinterher ist mir ein bisschen klarer, was ich ja eigentlich sehe. Ich meine nicht die gerenderten Bilder, wie es von innen aussehen soll, sondern die gerenderten Bilder, wie es eben von außen aussehen soll. So, genau, wir haben also hier beim Penny ein Komplex aus einem großen Gebäude, dann ein bisschen Luft dazwischen, da könnte auch der Kran draufstehen. Dann ein um die Ecke Gebäude, beim ollen Edeka einen großen Klops drauf. Und die olle Aldi-Ecke mit einem großen Gebäude mit zwei Ecken drin. Ja, also ja, plus, genau, von hier aus kann man es jetzt auch sehen, da ist noch gar kein Metalldings drauf. Also nein, die haben noch keine Decke. Aber ja. So. Mobiltreff hatten wir. Tönnerstattung, genau. Der Tönnies, der entblödet sich nicht, eine Lohnkostenerstattung zur Not gerichtlich erstreiten zu wollen, weil in der Zeit, als ihm aufgetragen wurde, doch die unternehmerischen Tätigkeiten einzustellen, weil er lauter Leute infiziert habe, da musste er ja Lohnkosten zahlen offensichtlich. Und die hätte er jetzt aber gerne zurück vom Staat. Da sage ich, ja, weiß ich nicht, wie die gesetzliche Situation aussieht, aber wenn sie dreist genug sind, könnte das sogar noch klappern. Kinder haben 2,8 Millionen Kinder in Deutschland von Armut betroffen. Und ja, Tendenz eher zunehmend ist, das ist nicht sogar von den Bertelsmännchen. Genau, eine Studie, wie die Bertelsmann-Stiftung berichtete. Wire 15, Wirecard-Skandal, Bilanzfälschungen bei Wirecard bereits seit 2015. Dann die Frage aufwirft, okay, also es wurde offensichtlich 4 Jahre lang nicht mal ansatzweise genug geprüft, um herauszufinden, dass Wirecard Bilanzbetrug betrieben hat. Wenn erst 2019 das BaFin mal verkündet, dass man da irgendwie Dinge tun wollen würde. Was machen die eigentlich beruflich? Was macht die Bundesanstalt zur Finanzdienstleistungsaufsicht eigentlich so beruflich? So, und dann haben wir noch ein paar Corona-Meldungen hier. Nicht nur die Tatsache, dass ich vor einem halben Jahr in Teil 1 das erste Mal Corona erwähnt hatte, sondern die richtige Corona-Ecke, intensiv weg. Und zwar 7.300 mit Corona-Hilfen bezahlte Intensivbetten für Krankenhäuser sind nicht auffindbar. Aber sie sind doch bezahlt worden. Wo sind die denn hin? Beziehungsweise wo ist das Geld denn hin verschwunden? Da müssen wir halt mal gucken, wer hat denn das Geld bekommen? Und wo sind die Leistungen für das Geld geblieben? Beziehungsweise wie wurde das Geld verbucht? Ja, berichtet also eine ARD-Sendung Kontraste. Dem Magazin liegt ein internes Schreiben aus dem Ministerium vor. Darin moniert Staatssekret Steffen erhebliche Abweichungen zwischen den offiziell gemeldeten Betten und der Anzahl aufgrund der ausgezahlten Förderbeträge rein rechnerisch vorhanden sein müssten. Ja, wenn wir für Intensivbetten zahlen, dann erwarte ich auch, dass da Intensivbetten sind. Nennt mich naiv. Tönni Mittlung, die Staatsanwaltschaft Bielefeld, litt nun ein Ermittlungsverfahren gegen Tönnies Geschäftsführung ein. Was sie nicht daran hindert, trotzdem erstmal Geld vom Staat haben zu wollen. Also, ja, es bleibt spannend. Ja gut, der EU-Opfel, den bin ich eben schon rumgeritten. Steuniger, Meldung aus der Kategorie 9.8, Pandemie lässt Steuereinnahmen von Bund und Ländern im Juni einbrechen. Naja, was so an Steuern von Gewerbe hätte eingenommen werden sollen, könnte da irgendwann mal die nicht stattgefunden habenden Handelsbeziehungen in Einzelhandel aufweisen. Und wo im Einzelhandel keine Handelsbeziehungen stattfanden, zieht sich natürlich der Rattenschwanz hinterher. Die Einzelhändler durften nichts mehr verkaufen, weil sie ihre Geschäfte nicht öffnen durften. Entsprechend kauften die dann natürlich auch weniger, bis gar nichts. entsprechend wird man in der gesamten Wirtschaft da eine Welle sehen von, da fehlt was. So. Und wann die Welle wo einschlägt und dass die natürlich auch steuerlich relevant ist, fällt für mich in die Kategorie offensichtlich. Aber hey, ja, es ist 7 Uhr. Reiserücktest, Meldung von Mittwochabend. Gesundheitsminister wollen Corona-Test für Reiserückkehrer. Ja, ich hätte auch gerne, dass Reiserückkehrer getestet werden. Vor allen Dingen die, die sich dann demnächst in meinem Büro mit aufhalten. Und dann gibt es eine Studie zu Tönnies. Und zwar ein Superspreader steckte Kollegen im Umkreis von 8 Metern an. So, also ja, Aerosole sind ein real Ding, was man ja irgendwie aus der Studiensituation sowieso schon vermuten konnte. Und jetzt bei Tönnies gibt es also den Hinweis darauf, dass also bis zu 8 Meter Umkreis Infektionen auf eine einzelne Person zurückgeführt werden könnten. Okay, also das zu, wenn du in 1,5 Meter Entfernung dich aufhältst, dann bist du aber sicher? Nee, eben nicht unbedingt. Gut, niedrige Temperatur und Luftumwälzung helfen da sicherlich auch noch. So, und dann kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22 von 2018, den Titel Dreams in 1 Minute 32. Und weil mir das zu kurz war, habe ich dann noch in die 2018-Kiste gegriffen und da das letzte Video, nämlich meine Deep Hollow, rausgekramt in 3 Minuten 13. Und danach gibt es dann vom schönen Morgen vom 13. Juli den Köppersbusch zur Stammbaumizei in 4 Minuten 34. Auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt, dürftet ihr ein Feedback in meine Richtung als Mail an kombiblog@gmail.com oder tweet@kompott adressieren. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Thank you. Radio 1, nur für Erwachsene.
3 Wochen ist die Krawallnacht von Stuttgart jetzt her, in der hunderte junge Leute durch die Stadt gezogen sind, randaliert und Polizisten angegriffen haben. Seitdem wird ermittelt. Was war in dieser Nacht eigentlich los? Wer war das? Was steckt da dahinter? Die Stuttgarter Zeitung hat am Wochenende berichtet, dass der Polizeipräsident im Gemeinderat angekündigt hat, eventuell die Stammbäume der Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Und die Aufregung war daraufhin bei Politik und im Netz groß.
Die Polizei behauptet jetzt, von Stammbaumrecherche habe der Polizeipräsident wörtlich nie gesprochen. Es werde nur die Nationalität der Eltern geklärt. Das liege vor allen Dingen daran, dass es sich um Jugendliche und Heranwachsende handle und deshalb Präventionsmaßnahmen im Vordergrund stehen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Morgen.
Moin, guten Morgen.
Darf sich die Polizei für die Herkunft der Eltern der Tatverdächtigen interessieren?
Nicht mit der vorliegenden Begründung. Wenn es um Prävention geht, also darum, was weiß ich, wir haben jetzt festgestellt, dass besonders viele Ostfriesen an den Krawallen beteiligt sind und deswegen wollen wir eine Teestube in der Stuttgarter Innenstadt anbieten, dann kommt das nach den Ermittlungen, denn erstmal müsste ja ermittelt sein, waren die denn nun daran beteiligt, waren sie gewaltsam, waren sie nicht gewaltsam, haben sie Straftaten begangen oder nicht. Der Konflikt entzündet sich hier ein bisschen an dem Wort Stammbaumrecherche, ihr habt es angesprochen, inzwischen, weil es ein Politikum geworden ist mit bundesweiter Beachtung, ist ein 16-minütiges Wortprotokoll dieser Gemeinderatssitzung ausgewertet worden. Und danach hat der Polizeipräsident Frank Lutz tatsächlich von bundesweiten Recherchen bei Standesämtern, um den Migrationshintergrund festzustellen, gesprochen. Ob dann in einer Antwort oder in einer weiteren Frage das inkriminierte Wort Stammbaumrecherche gefallen ist, weiß man nicht. Man kann aber immer noch auf die Homepage der CDU-Fraktion Stuttgart gehen und findet da den Antrag, auf den hin Lutz vorgetragen hat. Und der ist nun wirklich ein Festival des Traditionsbewusstseins, wenn man bei der Stuttgarter CDU mit der Tradition auch vor 45 keine Probleme hat. Frage 2, wie viele der Festgenommenen leben in Stuttgart? Woher kommen die anderen? Frage 3, wie viele Festgenommene sind Deutsche ohne Migrationshintergrund? Viertens, wie viele der Festgenommenen mit Migrationshintergrund leben in Stuttgart? Und so weiter und so fort. Das sind erstmal 7 Fragen zu diesen Migrationshintergründen und man freut sich, dass nicht auch eine Stammbaumrecherche, war es jetzt Bottnang oder Killesberg, hier noch gefordert wird. Und das Politikum da drin ist, die Stuttgarter CDU geht hier auf eine Linie, die AfD, die rechtsradikale Parteien, die Neue Rechte und die entsprechende Portale im Internet direkt vorgegeben hatten, als die Meldung kam, naja, so zur Hälfte deutsche Staatsbürger und zur Hälfte nicht über die Krawallnacht, nämlich, ach, die einen deutschen Pass hatten, das sind doch in Wirklichkeit auch Ausländer. Also der Versuch, bevor irgendwas ermittelt ist, aus den Stuttgarter Krawallnächten sowas wie die Kölner Domplatte zu machen.
Ist das jetzt ein weiteres Indiz für rassistische Vorbehalte bei der Polizei?
Also so viel zu den familiären Hintergründen, wie es hier schamhaft genannt wird, zu ermitteln, bevor man überhaupt ermittelt hat, wer war es, was hat er getan, flog der Stein, hat er die Tür eingetreten oder war er nur ein Mitläufer, das soll die Polizei ermitteln und viele fragen, wo ist überhaupt die Rechtsgrundlage dafür, jetzt erstmal in den Familienverhältnissen rumzuwühlen. Ist es ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir wissen wollen, viele Bürgerinnen und Bürger wissen wollen, was der Hochkommissar für Menschenrechte der EU seit 2015 anmahnt, dass das mal untersucht wird. Racial Profiling und überhaupt mögliche rassistische Vorbehalte bei der deutschen Polizei. Die Bundespolitik, der Innenminister sitzt das jetzt seit 5 Jahren aus und gibt damit seinen Landesinnenministern, die dafür nämlich zuständig wären, ein maximal schlechtes Beispiel. Inzwischen gibt es auch viele Tweets und Meinungsäußerungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stuttgarter Polizei, die sagen, das sind wir nicht, so sind wir nicht. Und genau denen auch zu einer Stimme zu verleihen, also zu sagen, wie viele Leute bei der Polizei ticken denn so, dazu wäre so eine Studie geeignet. Langsam sind die Studie verhindern, die größten Schädiger der Polizei.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Dankeschön. Wo kommen Ihre Eltern eigentlich her?
Im Ruhrgebiet, wenn Sie da Migrationshintergründe untersuchen, können Sie uns komplett verhaften. Alle 6 Millionen.
Tschüss.
Tschüss.